SRF 3.
Wiedergutmachungszahlungen reichen nicht, sagt die Expertinnenkommission zu den Zwangsversorgten in der Schweiz. Was denn dann? Wir müssen aus der Klatsche lernen, sagen die deutschen Volksparteien nach den Gewinnen der AfD. Bloß was? Und Krokodile lassen sich vergolden, sagen sich die Leute in Australien und siedeln die Tiere an. Woher kommt dieser Boom? Das jetzt im Info 3 am Mikrofon ist Isabel Meissen. Rebellische Teenager wegsperren. Alkoholabhängige wegsperren. Unverheiratete Mütter wegsperren, natürlich. Diese unrühmliche Zeit der Schweizer Geschichte, die Zeit der fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen, ist 4 Jahre lang aufgearbeitet worden. Mit dem Schlussbericht der Expertenkommission, der heute Bundesrätin Karin Keller-Sutter übergeben wurde, sei das Thema allerdings nicht erledigt, ist man sich einig. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Mindestens 60'000 Menschen wurden Opfer von administrativen Versorgungen, schätzen die Forscher der unabhängigen Expertenkommission. Ins Visier gerieten namentlich Personen, die arm waren, die aus schwierigen Familienverhältnissen stammten oder deren Lebensweise einfach irgendwie nicht den bürgerlichen Moralvorstellungen entsprachen. Einer der Betroffenen ist Robert Blaser, der als Kind und Jugendlicher verdingt und von den Behörden in Heime gesteckt wurde. Dass heute die UEK, die unabhängige Expertenkommission, ihren Schlussbericht vorgestellt hat, bedeutet ihm viel. Vor allem, weil die Wissenschaftler die Erlebnisse der Opfer ernst genommen hätten.
Zudem bin ich der UEK sehr dankbar für die wissenschaftliche Aufarbeitung. Durch diese wissenschaftliche Aufarbeitung erhalten wir ein Fundament, das sich auf Fakten und Tatsachen beruhen.
Eine Bedeutung, die auch Justizministerin Karin Keller-Sutter bewusst ist. Bereits früher hatten sich ihre beiden Amtsvorgängerinnen für die fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen entschuldigt. Und heute unterstreicht Karin Keller-Sutter:
In unserem Land ist Zehntausenden von Frauen und Männern Unrecht angetan und Leid zugefügt worden. Man hat ihnen ohne Gerichtsbeschluss die Freiheit entzogen.
Sie sei den Forscherinnen und Forschern wie auch den Betroffenen sehr dankbar, dass sie in den letzten Jahren so viel Energie in die Aufarbeitung der Geschichte gesetzt hätten, betont die Magistratin, gerade mit Blick in die Zukunft.
Denn all diese Arbeiten leisten einen Beitrag dazu, dass wir einer wichtigen Pflicht nachkommen, uns an Fehler erinnern. Und uns gleichzeitig dafür einsetzen, dass diese Fehler nicht wiederholt werden.
Auch Markus Notter, der frühere Zürcher Regierungsrat und Präsident der Expertenkommission, will die Erinnerung an das vergangene Unrecht wachhalten. Mit seiner Kommission schlägt er vor, dass mit öffentlichen Geldern in Bern ein Haus der anderen Schweiz eröffnet werden soll. Eine Mischung aus Gedenkstätte, Museum und Kulturlokal.
Im Rahmen von Ausstellungen und Veranstaltungen könnten die Betroffenen die Thematik an ein breites Publikum vermitteln. Ein Haus der anderen Schweiz könnte zudem Beratung und Austausch der Betroffenen hinsichtlich der Ausübung ihrer politischen Rechte sowie Bildungsangebote und kulturelle Aktivitäten beherbergen.
Daneben dürften aber auch die Bedürfnisse der früheren Opfer nicht vergessen werden. Viele von ihnen lebten noch immer in einer schwierigen oder prekären Lage. Zwar läuft momentan die Auszahlung der Solidaritätsbeiträge von 25'000 Franken an Betroffene. Laut der Kommission sollte jetzt aber jegliche Frist für die Beantragung dieser Beiträge aufgehoben werden. Außerdem brauche es noch zusätzliche finanzielle Leistungen, wie zum Beispiel einen Hilfsfonds, der medizinische Kosten von Betroffenen übernehmen könnte.
Nun zu den Nachrichten und zu Nina Gigax. Das Management der SBB hat heute Nachmittag einen Rüffel bekommen.
Und zwar von Edith Graf-Litscher, der Präsidentin der Verkehrskommission des Nationalrats. Das SBB-Management müsse endlich seine Hausaufgaben machen, sagte sie, nachdem SBB-Chef Andreas Mayer der Kommission Red und Antwort gestanden ist. Das SBB-Management habe gewisse Bereiche vernachlässigt, so Graf-Litscher weiter, zum Beispiel den Unterhalt der Einheitswagen 4. Bei einem Wagen dieses Typs war es Anfang August zu einem tödlichen Unfall gekommen. 175.000 Autobesitzerinnen und Besitzer in der Schweiz sind möglicherweise vom Abgasskandal bei VW betroffen. Sie können sich ab sofort bei der Bundesanwaltschaft melden, wie diese mitteilt, mit einem Online-Fragebogen und so ihre Rechte wahrnehmen. Die Bundesanwaltschaft führt seit Ende 2016 ein Strafverfahren gegen den deutschen Autobauer Volkswagen und die Schweizer Importeurin Amag. Der Vorwurf, Käuferinnen und Käufer von Dieselfahrzeugen sollen durch die Angabe falscher Abgaswerte geschädigt worden sein. Die Ständeräte der Kantone Nid und Obwalden sind wiedergewählt, in einer stillen Wahl, weil es keine weiteren Kandidaturen gibt. Dies teilen die Staatskanzleien der beiden Kantone mit. Der Obwaldner CVP-Ständerat Erich Ettlin und der Nidwaldner FDP-Ständerat Hans Wicki müssen sich bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst somit keiner Wiederwahl stellen.
Abend.
Das dunkelblaue Auge brauchen Sie kein zweites Mal. Die deutschen Regierungsparteien SPD und CDU. Die Rechtsaußenpartei AfD hat Ihnen das Veilchen verpasst, indem sie ja gestern bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg sehr viele Wählerstimmen gewonnen hat. Und nun wollen die Ergebnisse gedeutet werden, auch in Berlin. Auslandredaktorin Simon Fatzer.
Der Blick auf das Wahlergebnis ist inzwischen etwas nüchterner. Gestern dominierte bei vielen Parteien noch die Freude darüber, dass die AfD mit ihrem Zugewinn nicht zur stärksten Partei wurde. Es bleibt ja tatsächlich eine große Mehrheit, die sich nicht für diese Rechte entschieden hat.
Allerdings, die anderen Parteien müssen jetzt diese Zeit nutzen, die sie noch einmal eingeräumt bekommen haben.
Sagt Politologe Hans Vorländer. Wie also umgehen mit der erstarkten AfD? Die Antwort ist keine einfache. Manuela Schwesig ist eine der interimistischen Vorsitzenden der SPD. Und diese Funktionsbezeichnung zeigt schon, die SPD ist sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Sie ist auf der Suche nach einer neuen Leitung und einem klaren Kurs. Manuela Schwesig also meinte in der ARD, man müsse den AfD-Wählern vor allem klar machen, wem sie da zur Macht verholfen hätten.
Die AfD ist eben keine bürgerliche Partei, die man so einfach aus Protest wählt und dann passiert nichts, sondern man unterstützt damit schon eine Partei, die sich eben nicht klar vom Rechtsextremismus distanziert.
Auch die andere Regierungspartei, die CDU, habe schon viel mit sich selbst zu tun, erklärt Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Also wir sind ja seit der Bundestagswahl in bewegten Zeiten, auch als CDU. Wir stehen in einem Erneuerungskurs und wir haben gewusst, dass dieses Wahljahr kein einfaches wird.
Die Diskussionen um die Ausrichtung der Partei wurden bereits hart geführt. Die Parteichefin will sich klar abgrenzen und stärkt dem CDU-Mann in Dresden den Rücken.
Michael Kretschmer hat insbesondere in den letzten Tagen sehr deutlich gemacht, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Ich bin der festen Überzeugung, dass viele aus dem Nichtwählerlager und aus anderen Parteien genau deshalb auch die CDU gewählt haben.
Nach dem Ergebnis dieser Wahlen im Osten dürften die konservativen Stimmen in der CDU aber wieder lauter werden.
Ich glaube aber nicht, dass die zum Zuge kommen, weil der Bundes-CDU es ganz klar ist, dass wenn dieser Tabubruch erfolgen würde, das dazu führen würde, dass eine ganze Reihe von Leuten, die die CDU wegen Frau Merkel und ihrer Politik gewählt haben, weggehen würden.
Der Verlust wäre wohl größer als der Zugewinn, meint Politologe Herfried Münkler.
Und ich glaube auch, dass durch die Ergebnisse und den mit ihnen verbundenen Druck letzten Endes die Große Koalition in Berlin, die ja nur noch so heißt und nicht mehr wirklich eine Große Koalition ist, gefestigt worden ist.
Man muss sich jetzt zusammenraufen. Nicht nur in Sachsen und Brandenburg, sondern auch in Berlin.
Info 3 Abend.
Die meisten Tiere fressen ja grundsätzlich keine Menschen, so gefährlich sie potenziell auch sind. Eine Ausnahme ist das Salzwasserkrokodil. In Nordaustralien greift es gelegentlich auch Menschen an. Und trotzdem wird die Krokodilpopulation jetzt wieder gefördert. Denn das Tier bringt auch gutes Geld. Australien-Korrespondent Urs Welterlin.
Der Adelaide-Fluss im wilden australischen Norden-Territory. Atemberaubende Landschaften, braunroter Felsen, exotische Pflanzen. Aber eines kann man hier nicht, mal schnell ins Wasser springen, um der tropischen Hitze zu entfliehen. Außer man sei lebensmüde, sagt der Biologie-Professor Graham Webb.
You want to commit suicide up here? Dive off the Adelaide River Bridge and start swimming.
Wer hier Selbstmord begehen wolle, müsse nur von der Brücke springen und losschwimmen. Der Tod sei hundertprozentig garantiert. Denn hier regiert das Salzwasserkrokodil. Bis zu 5 Meter lang werden diese Urreptilien in den Gewässern im tropischen Norden Australiens, auch im Süßwasser. Graeme Webb ist weltweit führender Krokodilexperte und Schützer. 1970 waren die Reptilien fast ausgerottet in Nordaustralien. Zu Tausenden wurden sie abgeschossen, weil sie Rinder fraßen und immer mal wieder einen Menschen. Dann wurden die letzten paar hundert Tiere unter Schutz gestellt. Mit Erfolg. Gegen 100.000 Salzwasserkrokodile gibt es heute im Norden Territory. Im Krokodilers Park in der Stadt Darwin werden die Krokodile zu Nutztieren. Es braucht einen Bagger und fünf Helfer, um ein 700 Kilo schweres Reptil umzulagern. Es ist auf ein Brett gebunden, der Mund mit Klebeband gesichert. Sein Sperma wird Tausende von Eiern befruchten und damit zu einer Boomindustrie beitragen. Rund 100 Millionen Franken im Jahr bringt die Produktion von Krokodilleder Australien ein. Die Industrie wurde aus einer Not heraus ins Leben gerufen, denn als die Bestände wieder stiegen, wurde erneut der Ruf nach dem Abschuss der Krokodile laut. Es sei ihm klar geworden, sagt Webb, Menschen schützen Tiere wirklich nur dann, wenn sie wirtschaftlich einen Wert hätten. Leder der besten Qualität wird zu Luxushandtaschen verarbeitet. Zehntausende von Franken für eine Tasche sind keine Ausnahme in Boutiquen von Paris bis Peking. Dieses Modell für die Nutzung und den gleichzeitigen Schutz von Wildtieren wird inzwischen an anderen Orten der Welt umgesetzt, mit Webb als Berater. Die Haltung der Tiere in artgerechten Anlagen sei dabei das höchste Gebot. Für Kritiker, die das als Ausnützung der Tiere sehen, hat Webb wenig Zeit.
Conservation today is the plaything of people in the cities.
Naturschutz sei heute das Spielzeug der Leute in den Städten. Sie seien völlig realitätsfremd. Webb ist auch dafür, dass die Jagd auf Krokodile erlaubt wird. Streng kontrolliert natürlich. Wenn der Landbesitzer dafür nämlich 5 oder 10.000 Franken bekomme, werde er nicht selbst zur Waffe greifen.
Wetter- und Börsenservice gibt's gleich, zuerst aber noch eine Bilanz nach dem Wirbelsturm Dorian auf den Bahamas.
Dorian habe mindestens 13.000 Häuser beschädigt oder zerstört, erklärten Fachleute des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Die Bevölkerung benötige dringend sauberes Wasser und Notunterkünfte. Der Wirbelsturm fegte am Wochenende mit Böen von bis zu 320 Kilometern pro Stunde über die Bahamas. Nun hat er Kurs genommen auf die Ostküste der USA. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 9.926 Punkten plus 0,3%. Die Börse in New York ist wegen eines Feiertages geschlossen. Der Euro wird zu einem Franken 0,868 gehandelt und der Dollar zu 99 Rappen 11. Und das Wetter bietet morgen wieder meist Sonne, dazu hat es am Vormittag Hochnebelfelder. Die Temperatur 23 Grad im Norden, 26 im Süden.
Info 3 ist die Machete im News-Dschungel. Im Studio heute Nina Gigax, Mario Sturni und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.